Am Dienstag, den 30. Januar, war es in der Tageszeitung, der Taz, zu lesen. Salvadorianische Flüchtlinge sollen Land kaufen. Nach Absicht der Regierung sollen 1000 Flüchtlinge aus El Salvador Eigentumstitel über Land vorweisen, in das sie zurückkehren wollen. Es handelt sich um Flüchtlinge, die in einem Lager in San Antonio in Honduras untergebracht sind. Eigentlich hätten diese ihre Repatriierung schon am 25. Januar beginnen sollen. Dies war schon durch die Unterzeichnung des zentralamerikanischen Friedensplanes Esquipulas II im August 87 geregelt worden. Damals haben sich die Regierungen der Staaten dazu verpflichtet, die Rückkehr der Flüchtlinge zu ermöglichen. Doch Behinderungen oder Behinderungsversuche bei diesen sogenannten Repatriierungen gab es schon länger. 1987, als die Flüchtlinge aus dem Lager Mesa Grande zurückkehren wollten, erklärte der damalige Präsident El Salvadors, José Napoleón Duarte, dass sie nicht zurückkommen könnten, wenn sie keine Papiere hätten, die beweisen, dass sie wirklich Salvadorianer seien und dass sie aus den Orten stammten, in die sie zurückkehren wollten. Trotz anderer zusätzlicher Versuche der Behinderung gelang es bisher den meisten Flüchtlingen, zurückzukehren. Jetzt steht die Rückkehr derjenigen an, die sich noch im Lager San Antonio befinden. Wir sprachen mit Anne, die als Internationalistin in Honduras und El Salvador war und von dort am Sonntag zurückkam.
Wie sieht die Lage denn in den Flüchtlingslagern jetzt aus? Können die Leute zurückkehren, die sich noch darin befinden?
Ja, also ich kann da was sagen zu Colomoncagua, weil wir da im Januar gewesen sind, einen Monat. Und die Rücksiedlung, die haben jetzt angefangen. Und zwar ist das so gewesen, dass eigentlich schon im November die Rücksiedlung anfangen sollten. Es gab dann auch eine erste mit Genehmigung der Regierung, weil es im Laufe des letzten Herbstes auch Verhandlungen darum gab, mit der Regierung zusammen und zusammen mit ACNUR, das ist der spanische Name für das Flüchtlingshochkommissariat der UNO. Und am 11. November begann in El Salvador die FMLN ihre Offensive und die Reaktion der Regierung war daraufhin, dass sie die Repatriierung, also die Rücksiedlung, suspendiert hat. Und daraufhin wurde das erstmal gestoppt. Und das Verhalten von ACNUR ist dazu so gewesen, dass sie sich dann völlig rausgehalten haben und gesagt haben, sie können nichts machen, solange die Regierung nicht ihr Ja-Wort dazu gibt. Und was das objektiv hieß, dass sie sich auf die Seite der Regierung gestellt haben, anstatt dann die Flüchtlinge darin zu unterstützen, dass sie ihre Rücksiedlung fortsetzen können. Und die Flüchtlinge, die sind dann da so mit umgegangen, dass sie gesagt haben, sie können jetzt nicht länger warten. Und das ist auch wirklich ihre Situation gewesen, weil sie waren darauf eingestellt, dass sie im November gehen und hatten alles zusammengepackt. Und die Bedingungen im Lager wurden auch unerträglicher, weil dass auch, wie sie da gearbeitet und gelebt hatten, auch alles keine Perspektive mehr hatte, weil sie auch zurückgehen wollten und darauf voll eingerichtet waren. Und daraufhin haben die Flüchtlinge sich dann entschieden, auch ohne die Hilfe von ACNUR zu gehen und sind dann im Dezember mit zwei großen Rücksiedlungen gegangen und hatten dadurch nicht die Möglichkeit, mit der Unterstützung von ACNUR zu rechnen und mussten dann ohne die Unterstützung von LKWs, die ihre Sachen transportieren, rübergehen und hatten dann eben nur ein paar Taschen an den Händen und ein paar Kochtöpfe dabei und sind dann so zu mehreren hundert gegangen.
Das betraf jetzt Leute aus Colomoncagua.
Insgesamt sind bei diesen beiden wilden Repatriierungen 1500 Leute rübergegangen. Und in dem gesamten Lager leben 8500.
Wie kommt es denn zu diesem widersprüchlichen Verhalten von diesem UNO-Flüchtlingshochkommissariat?
Die sagen dazu, dass sie keine politische Organisation sind, sondern ihre Aufgabe, also dass sie sich aus solchen Konflikten raushalten und sie dann nur arbeiten können, wenn die Regierung ihr Ja-Wort dazu gibt. Und ich denke, um das zu verstehen, muss man dabei auch berücksichtigen, dass 36% des Haushaltes für das Flüchtlingshochkommissariat der UNO aus den USA kommen und die US-Politik gegen das salvadorianische Volk, die ist ja auch bekannt.
Vielleicht eine Frage, betrifft die Leute, die schon zurückgekehrt sind nach El Salvador. Hast du da mitbekommen, wie die jetzt leben, wie es denen geht? Haben die Mittel, sich zu ernähren? Können die in Häusern wohnen?
Ja, das konnten wir dann sehen, weil wir an Repatriierungen teilgenommen haben, die dann im Januar stattgefunden haben. Und die Leute, die diese beiden wilden Repatriierungen gemacht haben, die, also das war schon hart, das zu sehen. Die hatten eben keine Häuser, weil sie die ganzen Sachen, um die Häuser aufzubauen, ihr Holz und die Dächer, die Bleche für die Dächer, die Sachen für die Wasserpumpen, die so als nicht mitnehmen konnten. Und die hatten dann Häuser aus Bambus und Dächer aus Stroh und hatten dann ein paar Hängematten da. Und das war schon hart, also unter welchen Bedingungen die dann da anfangen mussten.
Mhm. Jetzt haben wir haben im Vorspann schon gesagt, dass es immer wieder Behinderungsversuche gegeben hat bei diesen Repatriierungen. Da fiel dann teilweise auch so auf, dass die Regierung die Flüchtlinge beschuldigt hat, nach ihrer Rückkehr würden sie mit der Guerilla zusammenarbeiten. Das heißt, würden dazu beitragen, dass die Kriegssituation von ihnen auch mit beeinflusst wird. Welche Bedeutung hat denn diese Repatriierung, wie sie genannt wird, für die gesamte politische Situation? Hat die Regierung davor Angst?
Ja, ich denke ganz bestimmt, weil durch das, was die Flüchtlinge da aufgebaut haben in Colomancagua, also das bedeutet eigentlich eine Perspektive für das gesamte salvadorianische Volk, wenn die dieses Projekt mitbringen in das Land, also vor allen Dingen in Morazan, aber das wird eine Bedeutung darüber hinaus haben, weil das die Flüchtlinge haben so einen hohen Grad von Selbstorganisierung, also wo sie auch alle Bereiche, die das alltägliche Leben betrifft, sich darin selber organisiert haben und eine Gesundheitsversorgung aufgebaut haben, wodurch jeder Flüchtling da im Lager versorgt war oder im Bildungswesen. Oder sie haben auch angefangen, eine eigene Ökonomie aufzubauen. Sie haben dann Werkstätten da gehabt, Schuhmachereien, Nähereien, Strümpfe wurden gestrickt. Sie haben Elektrizitätsversorgung angefangen und hatten auch Maschinen da. Und das ist ein unheimlich weitreichendes und umfassendes Projekt gewesen, wo auf dem Hintergrund der völlig zerstörten und runtergewirtschafteten Ökonomie in El Salvador die Flüchtlinge eigentlich eine Perspektive mitbringen für die Menschen dort. Und das Wichtige bei diesem Projekt ist eben, dass es an den Bedürfnissen der Leute orientiert ist und nicht an den Bedürfnissen von Profit oder Macht und aus den Bedingungen da kommt, die Menschen davor finden. Und das ist total wichtig für das ganze Land. Die Herausforderung ist jetzt auch, also in Colomancagua war es möglich, dieses Projekt aufzubauen, auch mit internationaler Unterstützung. Da kam dann viel von humanitären und anderen Organisationen, die den Flüchtlingen dazu geholfen haben, dass sie das überhaupt aufbauen konnten. Und die Herausforderung ist jetzt eben, dass sie das in Morazan unter den Bedingungen des Kriegs auch aufgebaut bekommen.
Weißt du denn was konkret über die Lage der Flüchtlinge in San Antonio, wo jetzt diese Meldung in der Taz war, dass sie Eigentumstitel nachweisen müssen, um zurückzukehren? Hat das überhaupt eine Bedeutung, dass die Regierung das verlangt, oder sind die Flüchtlinge mit ganz anderen Problemen konfrontiert?
Ja, das hat schon eine Bedeutung insofern, dass die Flüchtlinge ja sich auch die Gegend ausgesucht hatten und da gerne siedeln wollten, wo es jetzt auf einmal heißt, dass sie das kaufen müssen. Und wenn diese und eigentlich sollten die Flüchtlinge, waren die Verhandlungen dahingehend, dass sie am 26. gehen können, und also am 26. Januar, und das zögert sich jetzt alles hinaus, und das ist eigentlich ziemlich schlecht, weil die Flüchtlinge sowieso schon seit November da sitzen und warten, dass sie gehen können.
Hm. Kannst du vielleicht zum Schluss noch ein paar Worte zu dem Gesamtzustand von El Salvador sagen? Es gab die Offensive der FMLN im November.
Also in Morazan haben wir das so erlebt, dass es ruhig war in der Zeit, wo wir drüben waren. Und es ist aber so gewesen, dass die FMLN über Weihnachten einen einseitigen Waffenstillstand gemacht hat. Und den hat das salvadorianische Militär ausgenutzt. Und sie haben in dieser Zeit auch zum Beispiel genau Morazan auch bombardiert. Und diese Bombardierungen, die konnte man auch hören. Und zum Teil auch Feuer sehen von dem, was dann in Brand gesetzt wurde dadurch. Also das konnte man von Colomancagua aus sehen, weil das sehr hoch liegt, und von da aus konnte man nach Morazan gucken. Und die Auswirkungen der Offensive, die waren auch spürbar in Morazan, also eben so rum, dass es ruhig war, weil die Fronten einfach verlagert waren. Die Fronten lagen vor den Städten und die Kräfte der Armee waren da gebunden, und so konnten sie eben nicht auf dem Land die Bevölkerung angreifen.
Mhm.
Und die Lage ist aber insgesamt so zu sehen, dass es eigentlich Also die Offensive, die erste Phase der Offensive ist vorbei. Und
unsere letzte Frage betraf dann noch eine andere Ebene. Die erste Phase der militärischen Offensive ist vorbei, aber gibt es parallel dazu Verhandlungen oder Verhandlungsversuche seitens der FMLN mit der Regierung?
Es gibt zurzeit keine Verhandlungen und das liegt auch daran, dass die Repression so stark ist. Und auf der anderen Seite steht natürlich genau das Angebot der FMLN, dass wir haben ja konkrete Verhandlungsvorschläge gemacht und wenn die Regierung darauf eingehen würde, dann würde die FMLN natürlich auch darüber verhandeln.